Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und irgendwie wird schon zur Gewohnheit, dass man nach zwei Siegen mit einer Niederlage dann hier die Leute begrüßt.
Ja, du hast in der Folge vor dem Spiel hast du gesagt, wir sollten diese Serie mal brechen. Das ist jetzt, wenn man mal ehrlich ist, nicht wirklich gelungen, sondern das war ein rabenschwarzer Tag.
Ja, also ein bisschen ist er gebrochen, weil sonst haben wir immer 2-0 verloren. Jetzt ist es halt 3-0 gewesen, also dieses eine Tor da, papperlapapp. Aber nee, du hast recht, es war ein rabenschwarzer Tag. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, doch, mir fällt nichts ein. Also das war wirklich einfach sehr schlecht. Weißt du, ich hatte das in der ersten Halbzeit, da stand es noch 0-0. Da habe ich so aufs Spiel geguckt und hab mir so gedacht, okay, irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Also waren schon vorher so ein paar Aktionen dabei, wo ich gedacht habe, ja, was macht ihr denn da? Also das war jetzt nichts Wildes. Wie zum Beispiel eine Aktion, die ich im Kopf habe, ist halt von Toto so ein Schuss aus der zweiten Reihe, wo rechts Gamboa komplett frei ist. Also was ich da als, ich finde Gamboa ist da die deutlich bessere Option, als direkt ohne Not einfach abzuziehen. So da, bei solchen Aktionen, da gab es viele von dem Spiel und da dachte ich mir dann so, oh nee, wenn das nicht schief geht heute. Und ja, dann kam schon der Pfostenschuss und dann kam es, wie es kommen musste.
Ja, also es war in vielen Situationen irgendwie zu überhastet aus der Distanz abgeschossen und den anderen dann auch vorm Tor selber dann nicht den Abschluss genommen oder so, nochmal irgendwie was versucht, was keinen Sinn gemacht hat. Da sind einfach so viele Fehlentscheidungen heute getroffen worden, die sonst halt meistens passen. Und auch, ja, wirklich Leistungsträger wie Soares, die heute einfach gar nicht ins Spiel gekommen sind oder fahrlässige Fehler gemacht haben, die man sonst von denen so nicht kennt, ne?
Ja, was ich dabei halt so lustig finde, da irgendwie merkt man daran auch, dass man so manche Ratings halt nie so bei voll nehmen sollte, gerade bei Who Scored jetzt, da ist so Soares der beste Spieler bei uns auf dem Platz gewesen. Und ich finde ganz ehrlich, er war am 1-0 entscheidend dran beteiligt, weil er den Zweikampf verliert und beim 2-0 auch, weil er vorne, ich weiß nicht, was er da macht, das war so ein ganz ungewohnter technischer Fehler von Soares, aber halt auch da wieder die falsche Entscheidung getroffen.
Ja, und er ist ja nicht mal hinterhergerannt, der ist vorne stehen geblieben.
Ja, er hat sich geärgert.
Das war eigentlich das Schlimmste an der Aktion.
Ja, er hat sich geärgert und dann war halt schon zu spät, aber das war auch sowas, normalerweise spielen die dann immer auf Gerrit durch, der halt dann auf der Grundlinie ist und den Ball reinbringen kann. Ich weiß nicht, was das dann sollte. Okay, normalerweise klappt das dann auch von Danilo. Es ist jetzt dieses, wie heißt es irgendwie so, 1000 Mal ist nichts passiert. Und beim 1001. Mal passiert es halt so. Und naja, ich habe mit meinen Eltern drüber geredet heute über das Spiel. Und so ein bisschen kam da der Tenor auf. Vielleicht war es dann doch jetzt so auch wieder zum richtigen Zeitpunkt. Einmal der Nackenschlag so von wegen, ey, aufwachen, hier ist noch nichts durch. Auch wir haben ja jetzt Glück, dass der HSV verloren hat gegen Darmstadt. So ist das jetzt quasi ein Sieg ohne, eine Niederlage ohne Folgen. Fürth und Kiel müssen ja auch noch nachziehen. Die sind ja beide jetzt auch in die englischen Wochen gekommen. Aber trotzdem, also das war ja, da weißt du auch gar nicht so richtig, wo du anfangen sollst bei der Nachbesprechung, finde ich.
Ja, das ist richtig. Also vielleicht nochmal auf die Tabellensituation zu sprechen zu kommen. Durch die Nachholspiele wissen wir jetzt halt wirklich absolut noch nicht, was das jetzt gerade heißt. Erstmal so sieht es jetzt nicht so schlimm aus und es ist sehr gut, dass es eben dann passiert ist, wenn der HSV es eben auch vergeigt hat. Natürlich wäre das perfekt gewesen, wenn man jetzt das Ganze mit einem Sieg genutzt hätte, dann wäre die Ausgangslage ja wirklich wahnsinnig gut gewesen. So, ja, bleibt ja am Ende, dass man sich irgendwie noch ein bisschen damit trösten kann, dass eben der HSV es auch vergeigt hat und man dann diesen Wachrüttler eben vielleicht doch nochmal bekommen hat. Vielleicht braucht man ihn einfach alle drei Spiele, man weiß es nicht so genau. Aber ja, das, denke ich mal, hat heute allen gezeigt, dass die restlichen jetzt nur noch 6 Spiele ja, wirklich Vollgas gegeben werden muss, dass da jeder nochmal seine eigene Leistung hinterfragen muss. Denn mit so einem Auftritt wird das nichts.
Ja, du hast es jetzt halt dann schon gesagt, alle, und da beziehe ich jetzt auch nicht nur die Spieler mit ein, denn das, was man auf Social Media gelesen hat nach der Niederlage vom HSV, war dann meiner Meinung nach auch ein bisschen too much. Also da wurde dann ja schon teilweise der Aufstieg als sicher abgestempelt. Dann hieß es, ja, das ist ein geritztes Ding und so. Und ich finde, man muss da einfach sehr, sehr vorsichtig sein, auch jetzt mal ganz davon abgesehen, ob wir jetzt verloren haben oder nicht. Es ist einfach momentan eine Situation in der Liga, wo von heute auf morgen sich dein kompletter Restspielplan ändern kann. Kiel ist wieder in Quarantäne, die werden jetzt noch mehr Spiele in kürzester Zeit haben. Wenn das dem VfL passiert und man auch noch so viele englische Wochen bekommt, dann kann das halt auch übel enden. Oder wenn der VfL, man muss ja noch nicht mal selbst betroffen sein, wir haben da ja in der letzten Folge drüber geredet, es kann ja auch einfach eine andere Mannschaft sein, die davon betroffen ist. Bei Hannover war jetzt auch wieder ein positiver Fall. Die spielen jetzt gegen Heidenheim, aber es kann ja trotzdem sein, dass jetzt halt die Tests noch negativ sind von den ganzen anderen Spielern bei Hannover, aber bald sind sie positiv und dann fällt das Spiel von Bochum gegen Hannover auch aus und dann hat der VfL die englische Woche da. Also, es kann sich noch so viel ändern in dieser Liga und wie man sieht, die Mannschaft ist da auch, das ist kein Selbstläufer für den VfL, man muss aufpassen und es ist jetzt einfach wichtig, dass es nicht irgendwie eine Kopfsache wird, denn das ist im Fußball ja immer so das Ding. Sobald du, der Kopf ist so entscheidend und wenn jetzt die Mannschaft das irgendwie in den Kopf bekommt, so kacke, wir haben jetzt hier 3-0 verloren, ich meine, das ist ja dann sogar die höchste Saisonniederlage gewesen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich denke schon.
Das kann dann halt auch mal irgendwie nach hinten losgehen, wenn die dann auch noch nervös werden. Aber immerhin bekommen wir halt jetzt beim Spiel gegen Hannover, wenn es stattfindet, Danny Blom und Robert Juhl wieder. Also da können wir dann halt mit der besten Elf antreten.
Ja, also ich habe vor diesem Spiel wirklich gedacht, also natürlich, da waren es noch 7 Spiele und so weiter, aber dieses, dass man mal so ein Spiel so deutlich verliert, das hatten wir bisher diese Saison eigentlich noch gar nicht. Und ich dachte auch, das würde uns nicht passieren, dass wir so gefestigt, so solide drinstehen, dass man natürlich ein Spiel nochmal verliert oder 2, im Extremfall, was weiß ich, auch 3, ne? Aber dass man eben, naja, zumindest irgendwie immer noch lange in den Spielen drin bleibt und eventuell die Punkte noch mitnehmen kann. Und das war ja heute wirklich gut. Ich meine, das war schon so, dass es noch lange irgendwie 2-0 stand und das dritte dann erst, ja gut, 73. war es, gefallen ist. Also man hatte bis dahin ja schon noch Hoffnung, jetzt kommt irgendwie das Anschlusstor und dann passiert noch was. Aber genau genommen, wenn man ehrlich ist, wenn man die ganzen Abschlüsse gesehen hat, die vor dem 3-0 von unserer Seite kamen, dann hat man eigentlich schon gesehen, dass die heute kein Tor mehr schießen werden. Also das war ja wirklich absolut wild. Und du sagst es, Juhl und Blum dann vermutlich gegen Hannover wieder dabei. Das ist sehr, sehr wichtig auch, dass man jetzt eben nochmal 2 Mann hat, die dann wieder dazukommen, die dann wieder ein bisschen mehr Moral mitbringen und dass nicht eben genau dieselben Elfes nochmal richten müssen, sondern dass man wieder so ein bisschen Schwung noch mit reinkriegt. Ich meine, bei den beiden ja auch noch nicht nur Schwung, sondern auch individuelle Klasse. Das wird uns, denke ich mal, auf jeden Fall gut tun. Es ist einfach wichtig, dass man jetzt diese Niederlage möglichst schnell aus dem Kopf bekommt, denn ja, das war heute wirklich einfach. Also, ich meine, wir kommen ja später noch zum Man of the Match, aber es war halt heute wirklich keiner dabei oder fast keiner dabei, wo ich sagen würde, der hat ein gutes Spiel gemacht. Das war wirklich von allen einfach nur schlecht.
Genau, ja. Wobei man halt auch einfach sagen muss, diese Niederlage war ja einfach unnötig. Es ist jetzt meiner Meinung nach, klar, Paderborn war schon stellenweise besser. Die haben das vor dem Tor super gemacht, aber man hatte ja selber die Chancen. So, der Abschluss von Toto, dann da, wo Zolli Toto den Ball wegnimmt, Holtmann auch in der ersten Halbzeit, wo er den Ball nicht richtig annimmt, also wo er einen technischen Fehler hat, dann Gambula, wo er einen technischen Fehler hat. Der VfL hatte die Chancen. Man ist ja nicht chancenlos aus diesem Spiel gegangen und das zeigt sich auch an den Statistiken. 16-3 Schüsse für Bochum. Gut, Ballbesitz 13. Sowieso. 16-13, ja, sorry. so wenig Torschüsse hatte dann Paderborn auch nicht. Ballbesitz ist sowieso immer so eine Sache, aber 65,7% Ballbesitz für Bochum. Dann eine Passgenauigkeit von 79%. Bochum hat 10 Mal zum Dribbling angesetzt, beziehungsweise glaube ich dann sogar, ich guck mal eben nach, die 10 erfolgreiche Dribblings gemacht, hat 12 versucht. Bochum hat 29 Luftzweikämpfe gewonnen, 15 Zweikämpfe gewonnen. Man hatte 5 Ecken, Paderborn hatte 0. Paderborn wurde 8-mal der Ball abgenommen. Also wenn man auf die Statistiken guckt, dann war Bochum besser. Und die Qualität der Chancen, sagen wir, der Pfostenschuss und dann halt die 3 Tore macht 4 gute Chancen für Paderborn. Aber ich finde, Bochum hatte genauso viele gute Chancen, hat nur nichts daraus gemacht.
Ja, die hochgelobte Effizienz, die wir im Düsseldorf-Spiel an den Tag gelegt haben, die hat halt komplett gefehlt. Das war ja, da war ja gar nichts mehr von übrig, die haben wir da komplett verschossen. Und das reicht dann halt am Ende nicht, ne? Ich meine, was ja jetzt auch neuerdings oder seit dieser Saison immer eingeblendet wird, ganz am Ende sind ja auch die Expected Goals. Die haben ja auch für uns gesprochen, ne? Ich glaube 1,7 oder irgendwie sowas war das, ne? Ich meine, da kann man natürlich nicht immer nachgehen, aber daran sieht man ja auch, wir haben gute Abschlusspositionen gehabt. Nur die wurden halt sonst wohin geschossen. Auch von so Spielern wie zum Beispiel einem Zolli, wo du da ja eigentlich, der ist ja in einer super Form. Also, dass der dann so einen Abschluss macht, das glaubst du ja auch nicht, ne? Also, man ist ja auch in Ordnung, dass er sich den Ball da nimmt. Toto hätte vielleicht den ja auch dann schießen können in der Situation. Aber natürlich als Torjäger willst du den dann reinballern und der wurde ja nicht mal ansatzweise gefährlich, ne? Also, das war halt einfach in so vielen Szenen. Eisfeld mit sehr, sehr vielen Volleys. Ich glaube, zwei davon waren auch sehr gefährlich, aber an ein paar Szenen dachte ich mir auch, nimm mir doch die Zeit, nimm den Ball runter und guck nochmal. Also, das war halt alles in allem keine. Ja, war das nichts Halbes und nichts Ganzes, die Abschlüsse, die dann da gemacht wurden. Die Positionen an sich ja gut waren. Ja, sag.
Da sind wir dann auch wieder beim Thema falsche Entscheidung, weil teilweise hatte ich das Gefühl, es fehlt einfach das Selbstvertrauen, auch bei Eisfeld, wo du dann denkst, okay, du hast die Schusstechnik. Man hat es gesehen beim Volley in der ersten Halbzeit. Ich dachte, der wäre drin. So, du siehst, der Junge hat eine Klasse, der hat Qualität. Aber dann traut er sich das in der zweiten Halbzeit teilweise gar nicht mehr zu, da irgendwie aus der zweiten Reihe zu schießen. Und dann war halt auch irgendwie das Bild, was man vorher abgegeben hat und das Bild, was man eigentlich von einem Tabellenführer erwartet, das hat die Mannschaft nicht auf den Platz gebracht. Es fehlte irgendwie dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis, was du halt da irgendwie mitbringst, weil wenn du dann dieses Selbstvertrauen hast, und ich hab's dann vorhin gesagt, Fußball ist eine Kopfsache, dann machst du auch eigentlich die Dinger rein. So, dann denkst du da gar nicht drüber nach, aber da kam halt eins zum anderen und es war wirklich ein gebrauchter Tag für, du hast es dann auch vorhin gesagt, für fast jeden Spieler auf dem Platz.
Ich weiß halt auch nicht, mit welcher Taktik man da die Paderborner Angriffsszenen vereiteln wollte, denn man muss ja so ehrlich sein, das 2:0 und das 3:0, das waren klassische Paderborn-Tore. Und es wird ja sicher so gewesen sein, dass man im Vorhinein ja analysiert hat, wie Paderborn die Tore schießt, was man verteidigen muss. Das ging ja zweimal komplett in die Hose. Gut, beim 3:0 kannst du sagen, die Jungs wollen alles nach vorne werfen, dann kommt nochmal ein Konter durch. Aber es darf halt einfach nicht sein, dass man wirklich so Szenen, die erwartbar sind, zulässt.
Ja, gerade das 2:0, also beim 3:0, wie du schon sagst, also da wollen sie dann halt einfach, denke ich mal, nach vorne alles werfen, und aber beim 2:0, da ist man gerade im Spielaufbau und da ist aber halt die Frage, wo hinten die Absicherung ist. Michel ist da ja komplett frei und Amel kann da ja auch gar nichts mehr machen. Also, da hat der Kommentator ja auch gesagt, wenn er ihn jetzt fault, dann ist es rot, so, der gibt da sein Bestes. Michel hat die Erfahrung, sich dann da clever zu positionieren, dass es entweder faul und rot ist oder er kommt zum Abschluss. Manu hat dann halt auch noch Pech, dass er den Ball nicht richtig halten kann, beziehungsweise, dass er dran ist, aber der kullert dann rein. Also, das war halt dann wirklich so ein Tag, das ganze Glück, was man halt auch die letzten Spiele hatte, das war dann, ist halt aufgebraucht gewesen, so. Man hatte es jetzt einfach nicht mehr.
Ja, ich meine, wenn es dann dabei bleibt, ne, verlierst du lieber einmal 3:0 als dreimal 0:1, so ist das, ne? Du willst ja am Ende wieder die Punkte holen. Aber das war jetzt heute einfach wirklich kompletter Käse. Und ich meine, gut, wir können ja mal, du hast gerade schon gesagt, Eisfeld war dabei, über die Aufstellung sprechen. Da war jetzt an sich keine große Überraschung drin. Es war die Variante mit Eisfeld und eben Pantovic auf dem Flügel. Wobei halt auch, also offensiv, es lief ja gerade in der ersten Halbzeit, waren ein paar Distanzschüsse, aber sonst lief ja vorne gar nichts. Also unsere vier Vorderen mit Zolli, Eisfeld und den beiden Außen, Pantovic und Holtmann, kamen ja gar nicht ins Spiel. Also da hast du wirklich fast keine Szenen gesehen, außer den einen gefährlichen Volley von Eisfeld, der da über Holtmann schön eingeleitet wurde. Ansonsten sind ja auch unsere Außen gar nicht ins Spiel gekommen. Dann wurde zur zweiten Halbzeit logischerweise was geändert, aber ja, auch das hat am Ende nicht viel gebracht. Ganvula, mich hätte es gefreut, wenn er jetzt in so einem Spiel die Chance mal nutzt, ne? Aber das war ja auch dann auch wieder nur unglücklich, ne? Also ich meine, an so einem Tag in so eine schwache Leistungsmannschaft, sag ich mal, wo alle sowieso einen schlechten Tag haben, reinzukommen, ist natürlich auch schwierig, dann für ihn sich dann da zu präsentieren, aber das war halt auch, du hast die eine Szene angesprochen, wo er den Ball dann sehr unglücklich ihm wieder verspringt. Ja,
also ja, das ja, aber ist, du hast es da schon gesagt, Ganvula stotzt jetzt selber gar nicht vor Selbstvertrauen. Also er ist jetzt nicht der Spieler, der reinkommt und da sagt, boah, hier, ich habe hier die letzten drei Spiele immer geile Leistungen geliefert, sondern der ist ja auch in einer absoluten Formkrise. Und da ist es halt, dann hast du es auch gesagt, schwierig für so einen Spieler, da Akzent zu setzen. Nur ich finde es dann auch problematisch, und da sind wir wieder bei dem Problem mit Social Media, dass danach halt, irgendwie hatte ich auch wieder das Gefühl, wurde dann halt wieder ein Schuldiger gesucht, und der wurde halt ganz schnell irgendwie bei Silver auch gefunden, dass er da halt wieder so unmotiviert war und nichts gemacht hat, und weiß ich nicht, ich weiß halt nicht, ob man immer wieder, das ist aber auch so ein Thema, da redet man sich den Mund fusselig, ob man da immer wieder bei einer Mannschaftssportart individuelle Spieler hervorheben muss, die dann an irgendwas schuld sind. Also, da wünsche ich mir halt auch einfach irgendwann, dass, klar, ist leichter gesagt als getan, auch mit den ganzen Eskapaden von Silvera neben dem Platz, aber dass man halt auch einfach als Fans hinter seinem Spieler steht und nicht da den noch dann nach so einem Spiel weiter schlecht redet, nur weil irgendwo der Frust raus muss.
Ja gut, ich meine, wenn Leute sagen, der hat scheiße gespielt, dann stimme ich da ja zu, aber es war eben nicht nur er, der scheiße gespielt hat, sondern es waren auch alle anderen. Insofern kannst du ihm da jetzt nicht den schwarzen Peter zuschieben, das ist Blödsinn. Ja, das war natürlich keine gute Leistung, aber es war halt eben von keinem eine gute Leistung.
Das, ja eben, das finde ich dann auch so lustig bei unter Posts vom VfL, dann wird da analysiert, wird gesagt, dann sind das immer, aber immer die gleichen Namen, die da stehen. So immer Ganvula schwach, Pantovic schwach. So, das sind immer wieder dieselben, die dann hervorgehoben werden, wo dann extra gesagt wird, dass die schwach sind. Dass ein Lucia heute halt auch einen schlechten Tag erwischt hat. So, das wird dann gar nicht erwähnt. Dass ein Suarez halt an den ersten beiden Gegentoren schuld war, wird halt gar nicht irgendwie, habe ich nicht einmal gelesen, dass ein Zolli halt da seine Chance nicht genutzt hat. Und klar, deswegen, da ist es halt auch, da bin ich derselben Meinung, man muss jetzt nicht einzelne Spieler hervorheben und sagen, die sind jetzt schuld daran, dass man 3-0 in Paderborn verliert. Nee, also, wenn einer einen Fehler macht, dann müssen die anderen halt auch dann da sich darum kümmern, dass dieser Fehler ausgebessert wird. Und das ist halt einfach nicht da gewesen.
Nee, da konnte wirklich keiner irgendwie, also ich meine auch ein Riemann, der hat ja, du hast gerade schon gesagt, Paderborn war bei den 10, die sie hatten, dann auch ziemlich kaltschnäuzig, der hatte ja sonst nicht so viel zu tun tatsächlich, ne? Also ich meine, wir hatten die Partie gegen Aue, war das, meine ich, wo wir ja auch verloren haben, da hat die Riemann ja aber auch ein paar Bälle trotzdem noch gehalten. Da war ja, glaube ich, auch unser Man of the Match, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe.
Richtig.
Aber der konnte sich ja auch heute nicht auszeichnen, der ist mir eher halt auch vorm, ich weiß jetzt nicht, ob es das erste oder zweite Tor war, ich glaube, es war das 0-1. Da hat er auch zweimal hintereinander einen scheiß Abschlag gemacht. Und also auch das hat halt Unsicherheit reingebracht hinten in die, gerade in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach, so, sag ich mal, die Verbindung zwischen ja, Defensiv und Offensiv hat halt gar nicht geklappt, weil das Mittelfeld komplett neben sich stand. Du hast gerade schon gesagt, Toto hatte nicht den besten Tag, aber auch Tesche nicht. So viele kleine technische Unsicherheiten, ne?
Grüße Fabrice.
Genau, so technische Unsicherheiten, die da entstanden sind, wo dann wieder ein Ball verspringt, das muss einfach nicht sein, da geht ja dein komplettes Spiel kaputt. Du musst dir erarbeiten, dass du vorne irgendwie noch zu Szenen kommst und dann spielt da einer einen Ball über 2 Meter und du kriegst ihn nicht angenommen, das kann ja nicht sein.
Ja, eben, also der Ball springt weiter zurück, als der Pass dann war, so nach dem Motto. Und das ist auch ein bisschen das Problem, was ich halt sehe in diesem Spiel, dass das Mittelfeld, ohne jetzt wie gesagt wieder zu sagen, ey, die sind schuld daran, aber da fehlt wirklich, wie du es auch gesagt hast, die Verbindung zwischen Defensive und Offensive. Und da dann noch in der Kombination dazu, dass ein Manuel Riemann halt auch nicht seine sichersten Abschläge gemacht hat, sorgt das halt für absolute Verunsicherung. Und vielleicht ist das auch ein bisschen das, was ich am Anfang so, was dieses Gefühl bei mir ausgelöst hat, als es noch 0-0 stand, so von wegen, oh, wenn das mal nicht schief geht, diese Verunsicherung, die man da halt irgendwie schon gemerkt hat in der Mannschaft. Vielleicht ist es wirklich, dass die Mannschaft mit dem Druck dann vielleicht auch nicht ganz klar gekommen ist oder sich, vielleicht waren sie sich auch zu selbstsicher wegen der Niederlage vom HSV, wer weiß, aber die Gründe für diese Unsicherheit, die halt in diesem Spiel waren, und das erkennt man ja auch einfach daran, dass halt das Selbstvertrauen bei Abschlüssen gefehlt hat, dass man nicht so die Schüsse genommen hat, wie man sie sonst immer nimmt, einfach mal draufzieht. Da muss auf jeden Fall jetzt in den Spielen, beziehungsweise in der nächsten Woche bis zum Hannover-Spiel dran gearbeitet werden, dass das abgestellt wird, weil ansonsten wird das ein ganz unangenehmer Schlussspurt in der Saison, sowohl für die Mannschaft als halt auch für alle Anhänger vom VfL Bochum.
Ja, also dass die Jungs alle besser Fußball spielen können, als wie sie es jetzt halt heute gezeigt haben, das ist uns allen klar. Ne? Also das denken wir auch schon, dass es in irgendeiner Form, wie auch immer, aufgrund welcher Basis das entstanden ist, halt einfach, dass alle gleichzeitig so Flausen im Kopf haben, verunsichert spielen, nicht konzentriert sind, wie auch immer. Das wird individuell immer unterschiedlich sein, ob einer gerade ein bisschen Schiss in der Buchse hat oder ob er einfach mit dem Kopf nicht bei der Sache ist. Kommt am Ende auch selber raus, du spielst scheiße. Und das war halt heute wirklich bei allen so. Und ja, du hast gerade gesagt, das muss nächste Woche wieder besser sein. Ich meine, wir haben, oder du hast es auch vorhin schon gesagt, um uns jetzt nicht wieder zu wiederholen, aber das ist halt wirklich ein Punkt. Vielleicht ist es jetzt nochmal der eine Wachrüttler für den Saisonendspurt. Dann ist es auch in Ordnung. Wir haben es an einem sinnvollen Spieltag gemacht. wo die anderen uns nicht direkt unter Druck setzen können und wo Hamburg verloren hat. Da sieht die Tabelle ja immer noch sehr, sehr schön aus. Und ja, jetzt heißt es wieder mal aus den Fehlern lernen. Das hat zuletzt immer ganz gut geklappt mit den 2 Siegen nach einer Niederlage. Aber dann muss es eben jetzt auch wieder klappen.
Darauf kann man sich nicht immer verlassen. Das, was mich ein bisschen optimistisch stimmt, um hier mal schon mal einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge auch zu geben und bevor wir dann zum Man of the Match kommen, dass halt mit Jul und Blum 2 Spieler da wiederkommen, von denen ich mal behaupten würde, dass die mit Druck besser umgehen können. Dass das auch so Spieler sind, die halt vor Selbstvertrauen strotzen. So gerade so ein Robert Jul, der kann einer Mannschaft nochmal so viel geben, allein weil er die Bälle hält, weil er die Bälle gut verteilen kann, weil er auch dann mal die Bälle in die freien Räume spielt, dass du halt dann nicht da die Bälle weiter hast, wo halt viele Gegner gerade sind, sondern weil Robert Jul halt auch einfach die Ruhe am Ball hat. Und ein Danny Blum ja auch, der dann nochmal, wir kennen alle die Qualitäten von Danny. Und das stimmt mich ein bisschen optimistisch, dass das halt dann nochmal so 2 erfahrene Spieler sind, die da reinkommen, die dann vor Selbstvertrauen strotzen, auch wissen, wo ihre Stärken sind und dann das der Mannschaft halt geben können. Und wir haben es jetzt halt auch gegen Kiel gesehen, wir haben es gegen Düsseldorf gesehen, unser Duo Zoller-Jul ist halt auch enorm wichtig für unser Spiel. Und wir haben gemerkt, als Zolli weg war, was das für ein Einschnitt war. Und jetzt, wo Robert Jul weg war, hat man es halt auch gemerkt, würde ich sagen. Ich würde sagen, mit einem Jul läuft das Spiel heute auch anders. Vielleicht gewinnen wir nicht, aber es läuft trotzdem anders. Ich glaube, die Mannschaft ist dann auch ein bisschen ruhiger, habe ich ja gerade schon erläutert. Und da habe ich einfach ein bisschen Hoffnung dann für die nächsten Wochen.
Ja, was wir halt zuletzt wirklich oft auch gemacht haben im Spielaufbau, waren eben, dass irgendwelche Abschläge halt von Jul verlängert werden. Und das konntest du heute ja überhaupt nicht machen, weil das kannst du mit Eisfeld nicht machen. Da sind die beiden körperlich einfach andere Typen. Also, ich meine, Eisfeld ist schon einer, der sich bei Kopfballduellen auch reinhauen kann. Aber halt niemand, den du mit einem langen Abschlag anspielst, damit er den irgendwie verlängern kann. Das geht halt einfach nicht mit seiner Körpergröße. Das hat sicherlich heute auch gefehlt. Das wäre nochmal eine zusätzliche Option gewesen, um irgendwie nach vorne zu kommen. Und ja, eben dieses Duo Zoller-Jul, das hätte sicherlich dem Spiel auch gut getan. Und der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit der Selbstsicherheit, die durch Blum und Jul wieder zurückkommt, da bin ich auch voll bei dir. Also ich meine, bei Jul zum Beispiel wurde ja schon häufig irgendwie auch mal, was heißt häufig, aber zu Beginn der Saison war mal die Einstellung so ein bisschen das Thema, bei Blum auch schon mal. Aber wenn sie die Einstellung eben haben, dann sind sie sau wertvoll, weil sie eben die bringen halt diese Geilheit mit, die wissen, was sie können, die wollen das auf den Rasen zeigen und haben halt keinen Schiss vor irgendwelchen Gegnern. Und das brauchst du jetzt in den letzten Spielen, da können wir sehr froh sein, dass die Sperren jetzt abgesessen sind. Gut, bei Blum kann nochmal einer dazukommen, ne? Der steht ja noch bei 4 gelben Karten, soweit ich das weiß. Richtig. Aber ansonsten, ja, ist das sehr wichtig, dass sie jetzt wieder dabei sind. Und dann kann man sich jetzt mal wieder aufs nächste Spiel freuen, nachdem man das hier verdaut hat.
Freuen ist, also nach so einem, wir nehmen es ja jetzt heute noch am Spieltag selber auf, da ist es halt mit dem Freuen auf nächsten Spieltag immer so eine Sache. Aber ja, das wird dann in der Woche so kommen. Und dann kommen wir jetzt mal zum Man of the Match. Wir haben es dann gerade schon jetzt mehrmals angedeutet, dass sich viele Spieler da gar nicht herauskristallisiert haben und das zeigt sich auch bei der Umfrage auf Instagram. Da schreibt einer Lucia, weil er sich nicht die 10. Gelbe geholt hat, kann man natürlich auch nochmal kurz erwähnen, dass unsere beiden Sechser auch vor einer Gelbsperre stehen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so gut im Saisonendspurt. Da muss man aufpassen, dass nicht beide gleichzeitig ausfallen, weil ich glaube, Chipser und Masovic oder Chipser und Eisfeld oder Eisfeld und Masovic, welche Optionen sich dann da ergeben, ist auf jeden Fall ein gehöriger Verlust, wenn beide gleichzeitig ausfallen. Dann schreibt einer, wenn überhaupt Manu, da haben wir auch gerade gesagt, dass wir dem jetzt nicht so zustimmen. Tom McGregor schreibt Bella Kotschap und Leitsch. Und eine Erwähnung ist dabei, die hätte ich auch sowieso erwähnt, und zwar ist es Schuhen von Darmstadt, denn nur dank ihm würde ich, oder was heißt dank ihm, auch dank der Darmstädter Mannschaft, aber vor allem Schuhn hat in den Schlussminuten den Sieg für Darmstadt festgehalten, ist diese Niederlage für den VfL jetzt quasi nicht nur halb so schlimm. Und ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, dass Schuhn von Darmstadt hier einen kleinen Man of the Match von uns bekommt. Aber wer ist denn für dich der Man of the Match im Spiel Bochum gegen Paderborn?
Ja, wir hatten, das muss man jetzt vielleicht noch erwähnen, vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, wie wir das sehen. Und ja, also ich gehe da auch mit der einen Meinung mit, wobei ich dann mich auf einen konzentrieren würde. mit Leitsch und Bella Kotschap, wobei ich dann, wenn man eben nur einen nennen würde, würde ich dann eher mit Bella Kotschap gehen. Es ist nicht so, dass mir Leitsch irgendwie groß negativ aufgefallen wäre, aber ich habe Bella Kotschap dann halt häufiger nochmal mit irgendwelchen guten Klärungsaktionen, zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, da war ja noch eine Szene, wo ich glaube, ich weiß nicht, Gamboa und noch irgendwer, also zwei Leute gehen da rutschen und dann kommt Bella Kotschap und packt wirklich eine sauber, richtig schöne Grätsche aus und haut den Ball wieder weg. Und allein für die Aktion, der hat sich sonst nichts zu Schulden kommen lassen, hat beim 2-0 noch irgendwie versucht, da irgendwie ranzukommen. Finde ich, ihm kann man heute keinen Vorwurf machen. Hat auch nach vorne ein paar schöne Seitenverlagerungen gemacht. Da ist nicht so viel ins Ausgegangen, wie man sonst schon hatte. Für mich hätte er das auf jeden Fall verdient.
Ja, da gehe ich mit. Also ich habe auch diese Szene im Kopf, wo dann da zwei Bochumer rutschen gehen. Das war sowieso so ein bisschen komisch. In der zweiten Halbzeit dann hatten alle, wurde der Rasen auf einmal zu Eis und die Paderborner hatten Schlittschuhe an, die Bochumer nicht. Da sind viele rutschen gegangen, aber Bella Kotschap war für mich auch der beste Spieler auf dem Platz. Er hat so also am ehesten noch Normalform im Vergleich zu den anderen. Klar, Leitsch, der ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also unsere Innenverteidigung hat er da am ehesten noch Normalform und dann würde ich halt auf jeden Fall Bella Kotschap da auch mitgehen, weil ansonsten war das gar nichts von gar keinem da. Auch ich habe es ja gerade schon gesagt, Who Scored sagt, dass Danilo Suarez der beste Spieler war.
Auf keinen Fall.
Das auf keinen Fall nach den zwei Aktionen da vorm 1-0 und vor allem vorm 2-0.
Genau.
Gut, dann war es das hier, ist jetzt ein bisschen länger geworden, die Nachbesprechung. Normalerweise pendeln wir uns immer so um die 20 Minuten ein, aber gab dann doch ein bisschen mehr zu bereden. Wir hören uns dann bei der Folge vor Hannover wieder. Und dann, ja, die Woche genießen ist immer so eine Sache nach einer Niederlage, aber versucht es trotzdem mal. Auf Wiedersehen.
Schaut einfach auf die Tabelle. Bis dahin. Ciao, ciao.